Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute wird spielerisch in dieser Episode. Ich habe jemanden am Start, der sich mit dem Thema Spiele, genauer gesagt Videospiele beschäftigt, aber das im Kontext von Recruiting, Marketing und Education. Zu Gast ist heute Stefan Eckbringhoff. Er ist einer der Co-Founder von Ake und ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Stefan.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Jo.
Super. Wir haben uns schon mehrfach gesehen. Du warst schon ein paar Mal beim Emrace Festival zu Gast mit Ake und ihr wart vor geraumer Zeit, 2023, ziemlich genau vor 2 Jahren, schon mal bei mir in Saatkorn dabei mit der HR Startup Serie. Aber für die, die euch bisher noch nicht mitbekommen haben, was macht ihr da eigentlich genau?
Also in der Kurzfassung verwandeln wir Unternehmen in Videospiele, um damit vor allen Dingen junge Talente zu gewinnen. Also wir bieten Videospielerlebnisse, in denen ich entdecken kann, warum das eine richtig coole Idee ist, sich bei einem Unternehmen zu bewerben.
Super. Knapp auf den Punkt gebracht. Ich glaube, da kann sich jetzt auch jede und jeder was drunter vorstellen. Wir sprechen gleich nochmal ein bisschen darüber, was man da so lernen kann und aber auch, wie man als Unternehmen mit euch zusammenarbeiten kann, wie so ein Prozess überhaupt läuft. Ich glaube, das interessiert viele, die hier zuhören. Aber vorab, der Name Ake, hat der eine tiefere Bedeutung? Ich vermute mal ja, aber ich weiß es nicht. Oder ist es ein reiner Kunstname?
Also im Prinzip ist es ein Kunstname. Also wir sind alle hier leidenschaftliche Spieler, Spielerinnen bei uns im Team. Und wir wollten halt immer einen Namen haben, der so ein bisschen so einen japanischen Flair, der sich anfühlt wie ein japanisches Gaming-Studio. Und da sind wir in unserer Schöpfungsreise irgendwann über den Punkt gekommen, Key, also ein Schlüssel. Und der Rest hat sich dann im Kreativprozess ergeben. Witzigerweise heißt das auf Haitianisch auch noch ganz nebenbei herzlich willkommen.
Das Wort, okay.
Das Wort, ja, mit diesem hinter dem Y das I.
Ja, beides gute Bedeutungen für das, was ihr eigentlich macht, ne?
Ja.
Weil der Schlüssel kann ja auch der Schlüssel zu dem Unternehmen sein. Erzähl doch mal was zu eurer Founding Story. Wie hat das angefangen mit Ake?
Wir sind im Prinzip 2000, also ich habe die Firma mit Oliver zusammen gegründet. Wir sind seit 2016 als Freelancer unterwegs gewesen. Oliver ist Softwareentwickler, ich komme aus dem Designbereich, haben dann irgendwann zusammen uns in so einem Coworking-Space 2 Tage die Woche einen Schreibtisch gemietet, von da aus ein bisschen zusammen Projekte gemacht und schlussendlich 2019 mit einem Partner zusammen die Lean Ocean Software GmbH gegründet. Mit einem kleinen Team Apps, Kundenportale entwickeln. So sind wir gestartet. Und dann kam plötzlich die Pandemie und wir haben in einem Side-Projekt für unsere IHK ein Tool gebaut, mit dem die digitale Azubi-Speed-Datings machen konnten. Und dieses Tool, das war ursprünglich jetzt nur im Großraum Münster, also wir sitzen in Münster, gedacht, um halt eben Schülerinnen und Schüler mit Unternehmen zusammenzubringen und virtuell Kennenlerntermine während der Lockdown-Phase zu verabreden. Und dieses Tool hat sich dann aber einer gewissen Beliebtheit erfreut. Also während wir dieses eine Pilotprojekt noch vorbereitet haben, standen die nächsten 3 IHKs auf der Matte, die auch dasselbe Problem haben. Und plötzlich waren wir innerhalb von einem, ich würde sagen, knappen halben Jahr mitten in der Employer Branding Recruiting Welt unterwegs und haben von diesen digitalen Azubi Speed Datings 184 Stück bundesweit organisiert. Haben ein bisschen mehr als 12.000 Unternehmen damit gemacht.
Ja, das ist irre. Das passt natürlich auch zu der Zeit, ne? Weil da waren ja alle gezwungen, auf digital umzusteigen. Und jetzt ist natürlich spannend zu hören, wie sich das danach dann weiterentwickelt hat. Wir erleben ja teilweise so eine Rückwärtsrolle. Die Unternehmen holen die Leute wieder mehr ins Office. Im Moment die wirtschaftlichen Zeiten sind auch nicht so wie vor 3 Jahren, leider. Aber wie hat sich das, macht sich das bei euch bemerkbar oder wie seid ihr da jetzt gerade so unterwegs?
Also ich merke, dass dass da, ich würde sagen, die Schere ein bisschen größer wird. Auf der einen Seite gibt es große Unternehmen, die richtig das Gas durchdrücken und neue Formate ausprobieren, und auf der anderen Seite jetzt vor allen Dingen durch die Veränderung, durch KI, durch die aktuelle wirtschaftliche Stimmung dann doch wieder auf dem Weg zurück sind und sich eher auf traditionellere Formate berufen. Also ich glaube, das geht in beide Richtungen.
Okay, aber ihr seid nach wie vor gut unterwegs. Lass uns mal kurz den Faden wieder aufnehmen. Also es hat sich dann irre entwickelt und euch wahrscheinlich auch vor Herausforderungen gestellt, weil Wachstumsschmerz ist auch Schmerz. Den hat man zwar als Unternehmer lieber als den anderen Schmerz. Ne?
Ja.
Wie war das bei euch?
Also diese ganze Idee mit den Spielen ist daraus entstanden, dass wir quasi in den Azubi-Speed-Datings gesehen haben, wie knüppelschwer das ist, junge Menschen in Kennenlerntermine reinzukriegen. Und wie viele Menschen am Ende dann doch keinen Termin gebucht haben. Und dieses mit Spielen junge Menschen anzusprechen, abzuholen, das ist halt ein ungewöhnliches Format. Und wir haben am Anfang, da kann ich auch ruhig ganz offen sein, schon ziemlich daran geknackt, ob das funktioniert, ob es dafür überhaupt einen Markt gibt. Und dann haben wir, das ist bei uns auch so ein bisschen eine philosophische Sache, wir sind große Fans der Lean Startup Methode. Und deshalb heißt die Firma auch Lean Ocean Software GmbH. Wir haben quasi Folgendes gemacht. Wir haben einfach eine E-Mail an Unternehmen geschrieben, die bei uns beim Azubi Speed Dating mitgemacht haben. Und haben einfach gefragt, was haltet ihr von der Idee? Und wir hatten zu dem Zeitpunkt nichts. Also ich habe basierend auf dem ersten Feedback dann überhaupt mal angefangen, eine Präsentation zu bauen. Das Verblüffende war, dass wir aus rund 300 E-Mails, die wir rausgeschickt haben, 80 Feedback-Termine bekommen haben. Und in der Kurzfassung, ich will es jetzt nicht überdramatisieren, im ersten Gespräch haben uns drei Unternehmen gesagt, boah, wir finden die Idee so abgefahren, lasst uns mal loslegen und ein Pilotprojekt daraus machen. Und das haben wir dann innerhalb von ein bisschen mehr als 6 Monaten gemacht und haben mit der Targobank, mit einer großen Sparkasse und mit Lidl zusammen ein Pilotprojekt gestartet und einfach mal geguckt, wie kann man Spieler einsetzen.
Und wie ist das dann gelaufen? Ich glaube, es war ganz erfolgreich.
Es war ganz erfolgreich. Die sind alle immer noch, wie sagt man, unsere Kunden, die arbeiten immer noch mit uns zusammen. Die Spiele haben sich auch massiv weiterentwickelt. Und in der Kurzfassung haben wir seitdem 61 Spielprojekte realisiert und aktuell alleine 14 Spielprojekte, die parallel entwickelt werden. Also Wahnsinn. Ich habe im Moment andere Schmerzen.
Jetzt würde mich interessieren, wie lean seid ihr denn eigentlich noch? Das hört sich ja so ein bisschen als seid ihr mit 2 Mannequins gestartet, Oliver und du. Wie viele Leute arbeiten denn heute bei AKEI? Oder seid ihr weiterhin so lean unterwegs?
Nee, wir sind aktuell 28 Leute. Genau, und gucken gerade, dass wir nicht alles über mehr Personal lösen, sondern erstmal gucken, dass wir gewisse Prozesse, Strukturen und Co. schaffen und natürlich die ganzen KI-Entwicklungsmöglichkeiten möglichst auch mit nutzen, um Spiele einfach schneller zu realisieren. Das ist im Moment so bei uns noch die große Herausforderung. So, Spiele sind einfach unglaublich komplexe Projekte und die brauchen dementsprechend. Und eigentlich würde ich die Entwicklung von, sag ich mal, so 3-4 Monaten für so ein Spiel gerne am liebsten auf 3-4 Wochen kürzen. Aber da arbeiten wir noch dran.
Lass uns doch mal über die Spiele an sich sprechen. Also wenn man auf eurer Webseite ist, die ich natürlich in den Shownotes verlinken werde, dann sieht man ja direkt verschiedene Beispiele. Ich sehe jetzt hier Green IT, das Systemhaus als ein Spiel, Studierendenwerk, Amtopia. Ich nehme an, das sind dann entsprechende Cases, die man sich da anschauen kann. Genau. Vielleicht kannst du anhand eines Beispiels mal skizzieren, A, was das Spiel so macht, aber B, auch im Hintergrund, wie aufwendig es nicht nur für euch ist, sondern auch für die Kunden eigentlich, das mitzuentwickeln. Weil das werden sich viele fragen. Hier hören ja viele PersonalerInnen zu, die dann denken, Gott, ja, tolle Idee, aber ich habe natürlich jetzt nicht 3 Monate Zeit, dauernd mir irgendwelche Cases zu überlegen. Müssen die wahrscheinlich auch nicht, aber lass uns das mal so ein bisschen klären.
Ich glaube, dann würde ich gerne ein richtig ausgefallenes Beispiel nehmen. Wir haben nämlich für den Justizvollzug in Nordrhein-Westfalen ein Spiel gebaut, wo du quasi Justizvollzugsbeamter bist und die Welt im Gefängnis quasi kennenlernst. Das war für uns, also Das ist immer erstmal eine große Herausforderung, zu gucken, was kann man mit Spielen machen und nicht. Und es gibt irgendwo auch so eine, ich sag mal, eine gläserne Decke, wo Spiele dann doch ein bisschen schwierig werden. Justizvollzug ist ein super spannender Punkt gewesen, wie weit wir mit Spielen halt eben gehen können, weil das halt eben nicht die typische Zielgruppe, sag ich mal so, zwischen 16 und 21 ist, sondern das sind typischerweise Leute, die auch schon 30 plus sind und jetzt für eine Ausbildung, Weiterbildung in der Justiz halt eben gewonnen werden sollen. Der Entwicklungsprozess für dieses Spiel hat ein knappes halbes Jahr gedauert. Das war für uns besonders spannend, weil der Kunde, also unser Ansprechpartner Chris, schon ein kleines Storybook mitgebracht hat und daran haben wir uns dann halt quasi lang gearbeitet und die ganze Spielwelt entwickelt, die Quests, die Aufgaben, die Interaktionen, die angeboten werden. Die meisten unserer Kunden bringen aber nichts mit, sondern wir machen mit den Workshops, Kreativworkshops, entwickeln eine kleine Geschichte, entwickeln Ideen, wie das funktionieren kann und gucken, dass wir ziemlich schnell in das Prototyping reinkommen, also dass wir in Form von einem grafischen Klick-Prototyp simulieren, wie das Spiel funktionieren kann und sich das dann so Stück für Stück entwickelt.
Jetzt lassen Sie euch nochmal bei dem Beispiel bleiben. Auch das kann man sich anschauen. Das heißt Vollzugshelden, dieses Spiel. Ne? Auch das verlinke ich mal in den Shownotes für alle, die jetzt neugierig sind. Ihr könnt da nämlich auch ein Demospiel starten und dann einmal so ein bisschen live erleben in dem Demospiel, wie das Ganze vor sich geht. Jetzt hattest du gesagt, der Chris von Justiz NRW hat schon so ein kleines Playbook mitgebracht. Was muss man sich darunter vorstellen? Was hat er sich da überlegt?
Der hat sich überlegt, welche Tätigkeiten sind das, die ich in diesem Beruf mache. Und das ist, also um vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal mitzunehmen, gibt es in ganz verschiedenen Genres. Und was wir im Kern machen, ist, wir bauen Rollenspiele. Also ich schlüpfe in eine kleine Rolle rein, das sieht dann meistens so ein bisschen vom Nintendo-Stil angehaucht aus. Also wir machen Pixel-Art-Spiele und dann flitze ich durch die Gegend und kriege Aufgaben. Und diese Aufgaben löse ich. Und jetzt im Fall von dem Justizspiel habe ich zum Beispiel als erstes natürlich eine Uniform gekriegt. Ich habe natürlich erstmal eine kleine Einführung gekriegt, woran erkenne ich, welchen Amtsrang die jeweilige Person hat. Dann habe ich eine kurze Einführung gekriegt über den Tagesplan und die große Challenge bei dem Justizspiel für uns war, dass die Türen halt immer auf und zugeschlossen werden mussten, weil in den anderen Spielen haben wir keine Türen, das braucht man nicht. Ich will ja, dass die Leute die Spielwelt entdecken. Im Gefängnis ist das schwierig, wenn ich da keine Türen drin habe und deshalb haben wir wirklich ganz viel Mechanik da drin gehabt, dass ich halt immer die Türen auf- und zuschließe, dass ich dann mit den Inhaftierten interagiere. Und wir haben das Ganze so aufgebaut, damit wir die Spielerinnen und Spieler nicht damit quälen, dass die ganz, ganz viele Türen hintereinander auf- und zuschließen, haben wir das zum Beispiel in Sequenzen unterteilt, dass ich zum Beispiel auf der einen Seite jetzt im Gefangenentrakt die Leute, die Zellen halt eben die Hafträume aufschließe und dann werden die halt mit der kompletten Gruppe zum Beispiel zu der Arbeitsstätte oder zur Versorgung halt eben hin teleportiert und dann geht da die Reise weiter.
Hört sich spannend an und zahlt natürlich auf so ein Thema ein, was eine ganz große Bedeutung hat, nämlich Berufsorientierung. Ne? Das ist ja zielgruppenunabhängig. Du hast ja gerade schon gesagt, hier werden durchaus auch ältere Menschen angesprochen. Ja, vielleicht könnte sogar ich mich da noch bewerben. Schaue ich mir nachher mal an. Aber es hilft natürlich, einen gewissen Eindruck zu bekommen und dann bei den nächsten Schritten im Bewerbungsprozess nicht mehr wie kleinen Döfchen da zu sitzen, gar keine Ahnung zu haben, um was es eigentlich geht. Ne? Also man hat schon ein gewisses Gespür, ein gewisses Gefühl dafür. Vielleicht kannst du noch mal anhand eines anderen Beispiels erklären, was es vielleicht sonst noch für spielerische Möglichkeiten gibt. Also Vollzugshelden, kapiert. Ja? Geht um den Alltag im Gefängnis. Was habt ihr sonst noch so im Angebot?
Ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben in der letzten Zeit viele Spiele für den Gesundheitsbereich gebaut. Ich habe zum Beispiel zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen ein Spiel für Krankenhäuser gebaut. Das ist jetzt, glaube ich, bei 11 Kliniken gerade im Einsatz. Da starte ich im Krankenhaus, habe im ersten Step einfach eine Pflegeabteilung, wo ich als Pflegefachkraft spielerisch erlebe, was ich da den ganzen Tag mache, Vitalwerte erfassen, eine Anamnese, also eine Patientenaufnahme. Ich helfe dabei mal eben einen Gips zu wechseln und damit sind wir vor vor anderthalb Jahren in ein Pilotprojekt gestartet mit zwei Kliniken. Und dann kam halt hat auch unglaublich Spaß gemacht. Dann kam halt die nächsten Abteilungen auf uns zu und sagten, wir brauchen aber auch noch operationstechnische Assistentinnen und Assistenten. Und Anästhesie ist auch noch wichtig. Und Radiologie sollten wir aber auch nicht außen vor lassen. Und dann haben wir quasi in diesem Krankenhaus Stück für Stück Abteilungen aufgebaut. Und du kannst unter anderem mit der Chirurgin Sarah mal eben kurz einen gebrochenen Arm reparieren. Da bist du dann als Assistent bei und reichst dann das Skalpell und die Wundhaken an und schraubst die ganze Geschichte wieder zusammen. Also das ist das Schöne an diesem Grafikstil, den wir nutzen. Dadurch, dass das halt eben sehr minimalistisch gestaltet ist, können wir halt eben auch spezielle Fälle damit abbilden. So zum Beispiel die Operation, oder wir haben mit zwei Psychiatrien zusammen ein Spiel über die psychiatrische Pflege halt eben gebaut hat, mit einer Suchtklinik und also da kann man auch sensible Themen mit darstellen. Und auf der anderen Seite können wir natürlich auch sehr praktische Sachen darstellen. Also wenn ich jetzt ich baue zum Beispiel jetzt gerade mit einem Backwarenhersteller ein Spiel, da haben wir den kompletten Produktionsprozess. Am Anfang kommt Mehl und Zucker und hinterher kommen dann die fertigen Kuchen raus. Und ich kann mittendrin sein und mir halt angucken, wie sowas funktioniert. Und es bleibt halt einfach ganz anders hängen, als wenn ich das jetzt nur auf der Textebene oder passiv über einem Video halt eben entdecke.
Das glaube ich. Du hast gerade so en passant was erzählt, wo ich jetzt mal nachfragen muss. Während das Thema in der Justizvollzugsanstalt Vollzugshelden für ja konkret Justiz NRW gestaltet wurde, hast du ja gerade gesagt, Health Heroes, ich nehme an, das ist es, das Kliniken und für spielend erleben Spiel, habt ihr mit zwei Kliniken gestartet, inzwischen nutzen das aber mehrere. Das heißt, die Skalierbarkeit der Spiele ist ja durchaus auch gegeben. Und da frage ich mich jetzt, wem gehört das Spiel? Gehört das Spiel in dem Fall dann bei Vollzugshelden Justiz NRW oder gehört das Spiel AKEI, die Justiz NRW eine Lizenz gibt, das für sich zu nutzen? Weil es gibt ja noch weitere Justizvollzugsanstalten, da hilft ja der Föderalismus ausnahmsweise mal. Wie ist das? Also wem gehört das Spiel eigentlich dann?
Also wir stellen die Spiele immer als Service zur Verfügung und ich gucke, dass ich in vielen Bereichen auf Standard-Templates gehe, die wir halt mit 1, 2, 3 Pilotkunden zusammen entwickeln und die wir aber so finanzieren, indem wir die hinterher anderen auch als Lösung anbieten. Ich habe zum Beispiel ein schönes Beispiel, wir bauen gerade mit 3 ÖPNV-Betrieben ein Spiel für den öffentlichen Nahverkehr. Mhm. Und dort Leute zu gewinnen für Bus und Bahn, für die Reparatur, aber auch für den Servicebetrieb, für die Verwaltung etc. Das ist ja eine Problemstellung, die hat fast jeder ÖPNV-Betrieb. Und dementsprechend, warum mit einem ein komplett individuelles Spiel bauen, wenn wir eine Lösung haben, wo wir anderen das dann auch wirklich innerhalb von ein paar Minuten konfigurieren, über unsere Plattform als Service zur Verfügung stellen können. Und es ist preislich auch viel, viel attraktiver.
Ja, genau. Nämlich alle, die jetzt zuhören, deswegen habe ich die Frage gestellt, ihr müsst im Zweifel vielleicht gar kein eigenes Spiel entwickeln. Ihr könnt mal schauen auf der AKEI-Webseite. Vielleicht gibt es da schon Beispiele, wo ihr euch durch einen kleinen Anruf oder einen LinkedIn-Ping bei Stefan melden könnt und vielleicht für einen kleinen Heiermann, das ist jetzt sehr ironisch gemeint, mit einsteigen könnt. Aber letzten Endes meine ich schon ernst. Ne? Also da lohnt sich, glaube ich, die Kontaktaufnahme zu dir, ne?
Ja, absolut. Also ein schönes Beispiel sind Sparkassen. Wir haben in dem Pilotprojekt mit einer großen Sparkasse, Sparkasse Münsterland Ost, eine Filiale gebaut, die auch sich an einem realen Gebäude orientiert. Und dann kamen halt die nächsten Sparkassen auf uns zu und sagten, die Idee ist doch richtig cool. Das Highlight von mir war übrigens, die haben die Werbung für das Spiel auf die Displays von dem Geld, von deren Geldautomaten gemacht.
Ja, gute Idee.
Wo ich am Anfang dachte so, Freunde, das wird nicht gut funktionieren, weil dafür heben die jungen Menschen echt zu wenig Bargeld ab. War überhaupt gar kein Problem, weil Mama, Papa, Oma, Erna und Co. Dann den QR-Code eingescannt haben.
Dann haben das
richtig. Wir haben das dann per WhatsApp und geteilt und so die Leute zum Spielen gekriegt. Genau, und dann kam auf jeden Fall eine nächste Sparkasse und fand die Idee auch ganz spannend. Und dann sind wir dazu übergegangen und haben ein Standardspiel für Sparkassen gemacht. Das ist so eine Tresor-Challenge. Da musst du quasi durch Kundenzufriedenheit diesen Tresor öffnen und hast dann am Ende ein Bewerbungsgespräch in den meisten Fällen beworben. Das ist ein Standard, der jetzt insgesamt bei 14 Sparkassen im Einsatz ist.
Mhm. Wie tief geht ihr dann am Ende eigentlich in die Recruiting-Prozesse rein? Weil ich glaube, warum die Spiele jetzt Sinn machen, haben wir gerade gelernt. Ja. Berufsorientierung, Verständnis für den Job, Verständnis für das Unternehmen, bis hin zu Kulturthemen kann ich mir vorstellen. Ne? Aber so, dann sagt jetzt jemand, boah, finde ich klasse. Gibt es bei euch direkt eingebaut dann auch den Link zum Bewerbungsformular? Wäre ja naheliegend.
Typischerweise. Also grundsätzlich können wir die Spiele halt entweder wirklich fürs Recruiting nutzen, dass über das Spiel an sich schon eine gewisse Vorqualifikation stattfindet. Wir bauen aber im Vergleich mehr Spiele, die wirklich Employer Branding als Schwerpunkt haben, wo es überhaupt erstmal geht, das Unternehmen kennenzulernen, positives Erlebnis zu schaffen. Also ein bisschen flapsig gesagt, wir sagen den Leuten im Spiel ziemlich häufig, hey, du bist genau richtig, dich wollen wir gerne kennenlernen. In den meisten Spielen verlinken wir während dem Spielerlebnis mehrfach auf die Bewerbungsprozesse. Also das heißt, wir haben zum Beispiel mit einem Elektrogroßhändler in ein Spiel gebaut, da kann ich im Lager arbeiten. Und ich bin einmal in der Kommissionierung, kann da kurz helfen, dann mache ich eine kleine Aufgabe und danach sagt mir der Kollege Nikolai, heißt der in diesem Spiel, hey, hast du voll gut gemacht, wie sieht's aus? So jemand wie dich kann ich gebrauchen, willst du dich bewerben oder willst du erstmal weiterspielen? Dann gehe ich zu dem nächsten Kollegen, der heißt Jan Philipp, da muss ich dann mit der Ameise mal eben kurz ein paar Kabelrollen in dem Hochregallager einlagern. Und ich habe auch noch eine Wareneingangskontrolle nochmal bei einem anderen Kollegen. Und die sagen mir quasi alle, willst du dich bewerben oder möchtest du weiterspielen? Und dadurch kommst du in diesen Loop rein, dass es ganz natürlich wird, dass du in den Bewerbungsprozess reinkommst. Auch wenn du beim ersten Mal natürlich erstmal noch klickst, ich will weiterspielen. Und das machen wir in ziemlich vielen Spielen.
Also mal ein bisschen darüber sprechen, nicht nur aus einer Unternehmensperspektive, haben wir jetzt auch gerade ein bisschen abgegrast, sondern aus der Userperspektive. In einer Welt, wo Spiele inzwischen fast schon Kinofilm ähneln, habt ihr euch ja ganz klar für diesen Nintendo-Style entschieden. Ich bin jetzt kein Gamer, ne? Scheint ja anzukommen. Also wie ist das Feedback der Zielgruppen jeweils? Oder habt ihr teilweise die Herausforderung, da ist jetzt ein geiles Spiel, aber ist nicht genug Reichweite drauf, sind nicht genug Leute, die das spielen? Wie ist das? Oder sagst du, ja, damit habe ich letzten Endes nichts zu tun, da müssen sich ja die Unternehmen drum kümmern, dass da genügend Leute zum Spielen kommen.
Also, das ist geteilt. Auf der einen Seite unterstützen wir natürlich, um passenden Traffic auf die Spiele draufzukriegen. Wir haben aber auch einige Kunden, die haben halt ihre Agenturpartner, die dann die passenden Kampagnen für solche Spiele fahren. Von dem Spielerlebnis, den jetzt die jungen Menschen typischerweise haben, fahren die halt mit diesem Pixel-Art-Spiel total gut, weil der halt eben so einfach ist. Ich habe jetzt nicht den Anspruch, da jetzt mit irgendwelchen AAA-Spielen, die über Wochen, Monate oder Jahre, also ich bin selber Gamer, gespielt werden, zu konkurrieren, sondern es geht eher darum, ein kurzes interaktives Erlebnis zu schaffen und einfach die Aufmerksamkeit der Menschen halt eben anders mitzunehmen. Und dafür ist dieser Pixel-Art-Stil halt total cool, weil dieser Grafikstil ist halt so bekannt, dass ich nicht lesen muss, um zu verstehen, dass es ein Spiel ist. Und das ist für uns absoluter Trumpf. Und es ist wir bauen keine vollwertigen Simulationen der Realität. Dafür ist die Realität viel zu komplex, sondern wir können das reduzieren und aufgrund von diesem einfachen Grafikstil, dadurch, dass das im Prinzip alles ja so ein bisschen bunt und laut und witzig und diese Figuren ja auch ein bisschen süß sind und ich kann die Geschichten halt viel schneller erzählen. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Sarah, was ich gerade eben meinte, mit dem Krankenhaus, mal eben bei einer OP von einem gebrochenen Arm dabei bin. Diese Quest an sich, die dauert zwischen 30 und 45 Sekunden. Länger ist das nicht. Ich habe aber selber mitgewirkt und habe plötzlich ein anderes Verständnis dafür. Und es hat aber auf der anderen Seite natürlich nicht jetzt einen Schulungscharakter. Also wenn ich an einem gebrochenen Arm rumoperieren möchte, dann muss ich da schon ein bisschen mehr für machen.
Was mich so interessiert ist, sind das, sorry, dass ich jetzt so doof frage, ne? Aber sind das dann Desktop-Spiele oder sind die auch auf Mobile spielbar?
Das sind Browser-Spiele, die wir bauen. Also die kann man ganz normal auf dem Handy spielen. Wir hatten mit der Targobank ein ganz spannendes Learning in der Startphase. Am Anfang haben wir die Spiele so gebaut, dass ich die wie so einen Controller auf dem Handy mit zwei Händen spielen kann. Und dann haben die das mit auf die Messen genommen Und dann kam das Feedback, nee, man muss die mit einer Hand spielen können, weil in der anderen Hand haben die Leute typischerweise irgendwie eine Tasche mit irgendwelchen Giveaways und Prospekten und so weiter. Und dann haben wir das Ganze umgebaut, dass ich wirklich, wenn ich irgendwo auf Social Media oder wenn ich irgendwo einen QR-Code einscanne, ich komme in das Spiel rein, das öffnet sich wie eine Internetseite, das ist Internettechnologie und ich steuere das Ganze, indem ich meinen Finger irgendwo hintippe. Und dann flitze ich durch die Gegend. Also das ist sehr einfach gehalten.
Super. Habt ihr einen Überblick hinterher über Zahlen, Daten, Fakten, Analytics? Weil das ist ja sicherlich auch interessant, auch aus einer Unternehmensperspektive. Wie viele Leute spielen da überhaupt, melden sich an? Wie lang bleiben die eigentlich? Wie viele Touchpoints haben die? Ne? Du hast ja schon einiges davon erwähnt. Wie erfasst ihr das in so einer Art Dashboard für den Kunden oder wie läuft das?
Ganz genau. Wir stellen die Spiele als Service zur Verfügung, dass sie auch ordentlich laufen. Und in unserer Plattform ist ein Analyse-Tool drin, worüber ich halt eben gucken kann, wie viele Klicks auf das Spiel habe ich, wie viele Spiel-Sessions, wie viele Spielerinnen und Spieler sind das, wie lange haben die gespielt, wo haben die draufgeklickt und das Ganze auch mit Graphen und allem drum und dran. Wir haben das datenschutztechnisch trotzdem sehr minimalistisch gelöst, weil vor allen Dingen, wenn man so im öffentlichen Bereich unterwegs ist, ist Datensparsamkeit halt eben eins der größten Gebote und machen das einfach über einen Hash, den wir am Anfang von der Spielersession einmal erheben. Damit wissen wir, dass jemand eine Person ist, aber eben nicht, wer die Person ist. Und das kann, wenn der Kunde das möchte, halt mit einem anschließenden Tool halt eben wieder zusammenführen. Aber wir können ziemlich genau tracken. Und die spannendste Zahl ist eigentlich über 5 Minuten. Das ist nämlich die durchschnittliche Spieldauer auf unseren Spielen. Und das, glaube ich, erklärt ganz gut, ich meine, für dich jetzt als Spezialist aus dem HR, aus dem Marketing, wo kriege ich im Durchschnitt über 5 Minuten Aufmerksamkeit? Das ist über andere Medien halt sehr, sehr schwierig.
Na, mega stark, finde ich auch. Lass uns mal ein bisschen über die Zukunft von AKI sprechen. Ich höre jetzt erstmal raus. Die Wirtschaft ist zwar ein bisschen volatil, betrifft euch aber Gott sei Dank nicht. Das freut mich für euch total. Aber wenn du mal so 2-3 Jahre nach vorne schaust, auch wenn du bedenkst, so die ganze Entwicklung, AI, Technologisierung, Digitalisierung, alles immer schneller, betrifft euch das in besonderer Form? Machst du ja Sorgen oder sagst du ja, nee, das hilft uns total? Also was glaubst du, was für euch so die nächsten Schritte, aber auch die nächsten Challenges sind?
Ich glaube grundsätzlich, dass wir zu den Menschen gehören, die von der KI-Entwicklung profitieren, weil wir halt einen sehr techniklastigen Background haben und uns neben dem Tagesgeschäft natürlich super viel damit beschäftigen. Wie können wir Prozesse automatisieren? Wie können wir vor allen Dingen KI als Matching-Partner bei uns einsetzen? Weil das muss man ja, kann ich auch ganz offen sagen, also für uns ist KI natürlich als Matching-Partner in der Kreation super toll, weil wir uns dadurch viel, viel schneller in die verschiedenen Berufsbereiche einarbeiten können. Sonst müsste jemand von uns wirklich sehr, sehr viel lesen und Informationen erstmal beschaffen. Und da hilft die KI natürlich unglaublich. Auf der anderen Seite ist natürlich Softwareentwicklung mit KI ein riesiges Thema. Und das ist auch bei uns jetzt der nächste große Schritt. Wir sind gerade dabei, im Prinzip einen KI-gestützten No-Code-Editor zu planen, der uns hilft, Spiele einfach noch schneller zu arbeiten. Also, dass wir nicht mehr so viele unterschiedliche Leute in der Spielentwicklung haben, sondern dass im Prinzip unsere Game Designerinnen und Game Designer in die Rolle, wie nennt man das, von einem Art Director quasi springen und viel, viel schneller in die Entwicklung von den Spielen kommen und wir unsere Entwicklerteams eher an der Plattform, an der Lösung als Ganzes arbeiten.
Finde ich spannend. Du hast nämlich ja eben schon gesagt, ich wünschte mir sehr, dass die Entwicklungszeit nicht 3 oder 4 Monate wäre, sondern vielleicht 3 oder 4 Wochen. Jetzt ist 3 oder 4 Wochen wahrscheinlich kurzfristig immer noch illusorisch, aber wahrscheinlich wird AI ja dazu führen, dass ihr deutlich schneller agieren könnt, ne?
Ja, absolut. Also ich kenne bei uns den Backlog mit den ganzen Spielideen, was wir gerne alles machen möchten. Und auf der anderen Seite ist es im Moment vor allen Dingen eine Kapazitätsfrage und auch häufig dann doch noch eine Budgetfrage, weil diese Lösung, die wir anbieten, komplett individuelle Spiele zu bauen, ist natürlich für größere Companies nicht das Problem. Jetzt aber so beim Unternehmen so aus dem, wie sagt man, aus dem mittleren Mittelstand, die ja auch eine große Herausforderung da drin haben.
Deren Bedarf ist eigentlich größer, ne?
Genau. Nur da kommen wir dann halt einfach von den Budgets doch manchmal an so eine Grenze, wo die sagen, ich finde die Spielidee total cool, aber das kriege ich mit unseren Möglichkeiten nicht abgebildet. Und auf der anderen Seite sind die meisten so speziell, dass ich für die kein Template bauen kann. Also jetzt, was weiß ich, für eine Sparkasse, eine Volksbank oder weiß nicht, einen Rewe-Markt zum Beispiel, haben wir standardisierte Spiele. Für jetzt eine Firma, die Packmitteltechnologen sucht und irgendwo Spezialverpackungen herstellt, wird das schwierig, einen Standard zu machen. Und ich hoffe, dass wir, und das ist halt unser nächster großer Schritt, mit so einem KI-optimierten Entwicklungsprozess genau diese Kunden halt eben auch bedienen können.
Mega spannend. Ich drücke euch die Daumen, dass das klappt und bin ganz zuversichtlich, denn wenn man sich anschaut, wie die technologische Entwicklung der letzten 3 Jahre ist, das ist ja frappierend, wie schnell Technologie sich weiterentwickelt. Letzte Frage von mir und die Standardfrage bei Saatkorn mit dem Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Da war schon viel Inspirierendes, aber vielleicht hat dich in letzter Zeit irgendwas inspiriert und zum Nachdenken gebracht, was du hier teilen möchtest.
Es ist ein Buch, Press Play von Bastian Bergmann müsste heißen. Das ist auch erst im September rausgekommen. Über das, was wir machen, Spiele, Gamification im Marketing, im Personalmarketing gibt es noch ziemlich wenig wirklich Literatur. Und ich bin zwischen Tür und Angel über dieses Buch gestolpert und habe das innerhalb von kürzester Zeit verschlungen. Und also für uns war das absolut begeisternd, weil da so viel drin steht, wie man es machen kann, wie es große Unternehmen machen, wie es große Unternehmen in den USA machen. Für uns als Startup stellen wir uns natürlich immer die Frage, sind wir auf dem richtigen Weg? Wo geht das Ganze hin? Und da war ganz viel Bestätigung drin. Also wenn ihr mal ganz unabhängig von dem, was ich hier erzähle, euch ein Bild davon machen wollt, wo die Reise hingeht, was Gaming alles macht und vor allen Dingen, was man nicht unterschätzen darf, wie groß der Gaming-Markt ist, weil ich meine, es sind über 3 Milliarden Menschen, die wohl jeden Tag Videospiele spielen. Lohnt es sich, darüber nachzudenken, ob Videospiele nicht doch ein sehr, sehr nachhaltiges Format sind, um Menschen zu erreichen, um Menschen zu begeistern.
Also ich bin davon überzeugt und werde auch das Buch in den Shownotes verlinken. Stefan, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier so ansteckend, begeisternd über deine berufliche Mission erzählt hast und über AKI. Ich finde das klasse, auch sehr sympathisch. Bin mir sicher, dass wir uns irgendwann hier in Saatkorn im Podcast wieder treffen. Wir sehen uns ja auf jeden Fall in Kürze bei den Trends Awards. Da freue ich mich drauf.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt es jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mail-Postfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.